Sportfrei zu unserem neuen Monatsthema im August. Nach einer XXL-WM und vielen Kontroversen rund um König Fußball wollen wir diesen Monat den Fokus auf die innere Lebenswelt legen. Wir möchten das Thema Spiritualität und Atmung beleuchten und wie diese im Sport gelebt werden oder wie der Sport die eigene Spiritualität und Atmung positiv beeinflussen kann. Dafür habe ich einen richtigen Experten für mein erstes Interview eingeladen. Ich spreche mit Andreas Renz, ehemaliger Eishockey-Profi in seinem ersten Leben und nun im zweiten Leben, wie er so schön sagt, Coach, Autor und Speaker für Beziehungsthemen und vor allem Körperarbeit. Besonders Breathwork und damit die Atmung ist für ihn die einfachste Art zum inneren Erleben. Wir sprechen über diese Form der besonderen Atmung, erklären, was es ist und wie und warum es Menschen helfen kann in jeglicher Lebensphase. Andreas spricht auch über die Verbindung zum Eishockey oder zum Sport allgemein und wie diese Art der Achtsamkeit jeden positiv verändern kann. Ich hatte ein tolles und unfassbar erkenntnisreiches Gespräch mit einem in sich ruhenden Mann, der in seiner Mitte angekommen ist. Hör gern rein in eine sehr entspannte und zugleich hochemotionale Folge. Und jetzt viel Spaß beim Hören.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Sportpsychologie-Podcast von Spomind.
Andreas, herzlich willkommen im Spomind Podcast. Direkt meine erste Frage. Was ist eine größere Herausforderung? Eine intensive Breathwork-Session oder ein DEL-Derby zwischen Köln und Düsseldorf?
Da steigst du gleich mit der Frage ein. Ich würde sagen, es ist beides sehr emotional. Es geht beides sehr tief und ich glaube, man kann es nicht vergleichen, was intensiver ist. Aber es ist beide ein Ereignis, das du nicht vergisst. Ich glaube, das geht beides sehr, sehr tief und bleibt in Erinnerung.
Wie verbunden bist du im Eishockey noch?
Sehr wenig, sehr wenig. Also ich persönlich gehe noch mit so einer alten Herrenmannschaft aufs Eis, wenn es geht, einmal die Woche. Mein Sohn spielt ab und zu mit mir in so einer Hobbymannschaft. Also das ist mittlerweile sehr weit weg, diese Welt. Ich habe bis vor 2 Jahren noch für Magenta Sport als TV-Experte gearbeitet. Das waren dann auch irgendwo 9 Jahre, diese Zeit vor der Kamera. Habe aber dann gemerkt, ich bin mal morgens aufgewacht und habe mich nicht mehr stehen sehen. Ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du dich einfach an einem Platz nicht mehr siehst und ich habe gemerkt, okay, es ist vorbei. Also ich habe da den Bezug verloren. Ich bin irgendwo zu lange weg jetzt von dem Sport und bin dann ganz im Frieden, in der Freude gegangen. Natürlich verfolge ich noch ab und an meine Herzensclubs Köln und Schwenningen. Man kriegt natürlich was mit, hat noch viele Freunde, aber im Stadion oder im Spiel sehe ich wahrscheinlich eins oder zwei Spiele mehr.
Sagst du gerade, du hast noch viele Freunde. Jetzt ist ja dein Weg vielleicht nicht der typische Weg eines Profisportlers. Also vielleicht gibt es immer mal die ein oder andere Ausnahme. Gleichzeitig würde ich sagen, bist du vielleicht schon so eine kleine Rarität. Hast du eine große Verbindung zu irgendjemandem oder eine Freundschaft oder eine tiefe Beziehung zu irgendjemandem, den du tatsächlich über den Sport kennengelernt hast? Und da würde ich tatsächlich auch sagen, den Profisport kennengelernt hast, weil ich glaube, zwischen den Beziehungen von früher, wo man Sport aus Leidenschaft gemacht hat und vielleicht dann in einer Profikarriere, also quasi in einem Arbeitsauftrag, nenne ich es jetzt mal so, ist da bestimmt nochmal ein großer Unterschied, oder?
Ich glaube, was das Schöne ist mit dem Profisport, vor allem im Eishockey, wenn du einen ständigen Wechsel hast von den Teams, das heißt Spieler wechseln zu anderen Clubs, es ist ein Kommen und Gehen. Ich war ein sehr treuer Spieler, ich habe nur 2 Profivereine während meiner Karriere gehabt. Aber du hast unglaublich, also ich kann es gar nicht hochrechnen, wie viele Hunderte von Mitspielern das waren. Und diese Zeit, würde ich sagen, ist unglaublich intensiv. Ja, das heißt, du gehst mit 25, 26 Männern für eine gemeinsame Vision, für ein gemeinsames Ziel, nämlich Meister zu werden oder irgendwas zu erreichen. Das heißt, du quälst dich in der Vorbereitung, du hast Höhen und Tiefen und das schweißt natürlich zusammen. Und was natürlich besonders war, als ich mit Köln deutscher Meister wurde, also dieses Team, diese Verbindung, die bleibt irgendwo ein Leben lang bestehen. Das ist aber nicht so, dass ich jetzt jeden Tag mit den Jungs telefoniere und ständig im Austausch bin. Aber ich merke, wenn man sich sieht, dann ist es sofort wie eine Zeitreise in die vergangene Zeit. Also man hat dann so viele Themen und da kommen Erinnerungen hoch. Also ich würde sagen, ich habe unglaublich viele Mitspieler, die auf der ganzen Erde verteilt sind, wo eine besondere Verbindung entstanden ist. Aber was halt eben fehlt teilweise, ist dieses Alltägliche, weil sie irgendwo verteilt sind. Also es haben sich die wenigsten am gleichen Platz entwickelt. Die sind irgendwo verteilt. Deswegen habe ich viele Freundschaften, viele Kontakte, Aber wenn du mich fragst nach sowas ganz eng, wo man sich jetzt eine Männerfreundschaft, wo man jetzt jede Woche sich sieht, das ist daraus nicht entstanden. Aufgrund eben der regionalen Struktur, dass ich jetzt eben auch schon ein paar Mal umgezogen bin und ja, die Spiele einfach überall verteilt sind.
Würdest du sagen, das ist nur der Grund oder ist es auch Interessen, die sich verändern? Also nur, klar, Regionalität ist glaube ich, Dealbreaker. Aber manchmal sind es ja auch so die unterschiedlichen Entwicklungen in Lebensphasen.
Auf jeden Fall. Aber ich glaube jetzt, wenn du so eine Profisaison ansiehst, du bist jetzt 9 Monate extrem intensiv zusammen, verbringst jeden Tag zusammen und dann gibt es eben diesen Break und dann kommt ein neues Team und dann lebst du in einer komplett anderen Welt. Das heißt, du hast überhaupt keine Schnittpunkte mehr. Du bist in einem ganz anderen Way of Life. Und wenn du dann nicht der große Telefonierer bist, dann lebt sich das einfach auseinander. Du siehst dich dann wieder, wenn du gegeneinander spielst, dann hast du dann deinen Smalltalk, vielleicht schreibst du mal eine WhatsApp oder eine Sprachmemo. Aber ich glaube schon, dass es eben das Hauptsächliche ist. Du bist dann in einer neuen Saison mit neuen Teamjungs zusammen und dann bist du ganz in dieser Bubble drin, in dieser Blase.
Du hast ja selber ein Buch geschrieben, so ein bisschen über deinen Weg. Jetzt geht es gar nicht so richtig um den Weg nach deiner Karriere, sondern eher so, wo du jetzt stehst. Ich selber durfte Teil sein von der Breathwork Session. Was ist für dich Atmung? Warum bist du dort gelandet? In diesem Coaching ist ja noch ein bisschen mehr als Atmung, aber warum findest du das, ist das auch so ein wichtiges, ich würde das sagen, Tool, aber eigentlich ist es ja so ein Lebenselixier.
Also ganz ehrlich, ich habe für mich etwas gesucht, wo ich recht schnell in meine Mitte komme und wo ich auch innere Themen bearbeiten kann, wo ich gemerkt habe, da sind noch alte Muster in mir, da sind noch Dinge, die mir nicht dienen, da sind noch alte Glaubenssätze. Also diesen tiefen Zustand zu erreichen, wo du merkst, okay, jetzt bin ich in so einem State, wo ich einfach in mir und mit mir arbeiten kann. Und auf der anderen Art und Weise über eine Atmung, mich schon in so einen Zustand zu atmen von, ich bin komplett raus aus dem Denken. Ich glaube, das ist für viele ein großer Wunsch, einfach mal 2 Stunden nicht denken zu müssen, wo wir so kopfgetrieben sind und so kopfgesteuert, dass bei den meisten mit dem ersten Atemzug am Morgen der Kopf anfängt und dann am Ende der letzte Gedanke. Also es geht einfach durchgehend und dieses Gefühl, okay, ich muss mal 2 Stunden nicht denken, ich bin ganz bei mir. Nach sowas habe ich gesucht und habe viel ausprobiert, viel gemacht auf dem Weg der Persönlichkeitsentwicklung und bin dann mal zur Atmung gekommen und gemerkt, okay, das ist mein Weg. Und gleichzeitig habe ich schon als Coach gearbeitet, das heißt, ich habe Menschen immer begleitet in Veränderungsprozessen durch Krisen hindurch und habe gemerkt, das ist für mich das einfachste Tool, mit Menschen tief zu gehen, mit Menschen auch Trauma zu bearbeiten. Ein Trauma-Release über die Atmung ist einfach sehr effektiv, sehr gut möglich. Und gerade für Männer, wenn ich jetzt zu einem Mann sage, du setz dich mal hin, der noch keine Berührungspunkte hat mit dem Weg Persönlichkeitsentwicklung oder Anführungszeichen Spiritualität und sag, du, setz mal hin und lass uns mal eine Meditation machen. Da sind viele sofort raus, weil die sagen, meditieren und ich bin eh nur im Kopf. Aber durch so ein Breathwork merkst du erstmal, ich spüre erstmal den Körper. Viele sagen, ich spüre da irgendetwas, es fängt an zu kribbeln oder ich werde, keine Ahnung. Und es ist einfach ein Öffner für viele Menschen, die Probleme haben, einfach mal den Kopf auszuschalten und mal ruhig zu werden.
Wie regelmäßig machst du es für dich?
Also natürlich atmen wir alle sehr, sehr unbewusst und so geht es mir auch die meiste Zeit des Tages, dass ich sehr unbewusst atme. Und trotzdem erinnere ich mich wieder dran, wenn ich einen Stress habe, wenn viel los ist, zu sagen, okay, Andreas, hey, jetzt wird es mal Zeit, einfach tiefer zu atmen. Und ich glaube, das ist die einfachste Methode, sich etwas zu drosseln, ist einfach ein längeres Ausatmen durch den Mund. Einfach zu sagen, ich nehme ein paar tiefere Atemzüge, ich atme mal tief durch, ich atme mal länger aus. Man merkt einfach sofort, das ist so ein kleiner Reset. Und das mache ich eben täglich. Aber diese tiefen Sessions, wo länger dauern, das mache ich vielleicht, wenn es hochkommt, einmal im Monat. Und dann gibt es natürlich noch andere Methoden, wie die Boxatmung, wo du bewusst mal 10 Minuten in einem bestimmten Rhythmus atmest. Das schaue ich schon, dass ich das alle paar Tage mache. Aber ich glaube, diese kleinen Routinen, wie gesagt, dieses tiefe Ausatmen, das ist schon lebensverändernd, weil wir einfach Momente haben, wo wir gut releasen können.
Jetzt, wie gesagt, war ich ja Teil deiner Gruppe zuletzt in Chiemgau. Aber erzähl mal ganz kurz, was ist aus deiner Sicht vielleicht wichtig oder wie läuft denn das ab? Wie erklärst du das vielleicht auch jemanden? Jetzt hast du schon so ein bisschen erklärt, was so ein Breathwork-Session vielleicht kann und wofür es da ist, wofür du es nutzt, was so für dich der Einstieg ist. Aber magst du vielleicht noch mal ganz kurz 2, 3 Sätze mehr sagen zum Thema, wie das abläuft oder was das ist? Also.
Ja, natürlich super gerne. Also Breathwork grundsätzlich Atemarbeit. Also wir atmen und es gibt unglaublich verschiedene Techniken. Was wir gemacht haben damals, ist auf Englisch Conscious Connected Breathing, also auf Deutsch bewusst verbundene Atmung. Das heißt, wir atmen sehr bewusst. Das heißt, wir legen unseren kompletten Fokus auf die Atmung. Wir atmen sehr tief und wir atmen in Verbindung. Das heißt, wir lassen die natürlichen Atempausen weg. Das heißt, wir atmen ein, aus, komplett in einem Kreislauf. Und durch diese gewisse Atemtechnik kannst du dir vorstellen, stoßen wir einfach ein Tor auf in unsere innere Welt. Das heißt, wir merken erstmal, wie der Körper anfängt zu kribbeln, wie es vielleicht im Kopf so ein bisschen so ein leichtes, schummriges Gefühl ist. Und du merkst, dass dein Körper drauf reagiert. Und ich beschreibe es immer, wir öffnen einfach eine Tür in unser Unterbewusstsein. Und was sich dann zeigt, das kannst du vorher nicht einschätzen. Also viele Menschen beschreiben erstmal so einen Ruhezustand. Bei manchen Menschen kommt irgendwie Freude hoch und Leichtigkeit und ich muss mal nicht denken und ein Glücksgefühl. Es kann aber auch sein, dass Emotionen hochkommen, die irgendwo ganz, ganz tief innen drin stecken. Vielleicht eine diffuse Trauer, vielleicht irgendwelche Ängste, vielleicht ein Ohnmachtsgefühl, irgendetwas. Ja. Und ich sage den Menschen immer, schau mal, wenn du die Haltung annimmst, dass das, was sich da zeigt in dieser tiefen Session, das ist etwas, das schon lange in dir schlummert. Ja. Vielleicht schon seit deiner Kindheit, vielleicht irgendetwas, was du mal wegdrängst oder ein akutes Thema. Und es findet einfach Raum, sich jetzt zu zeigen. Ja. Das heißt, die Haltung einzunehmen, okay, ich versuche das nicht zu bekämpfen oder mich davon abzulenken, so wie wir es im Alltag machen würden. Ja, wir würden uns ablenken von der Trauer, von der Wut, von der Ohnmacht, sondern sich bewusst Raum zu nehmen, okay, jetzt bin ich gerade mit dieser Emotion. Das heißt, wir integrieren dieses Gefühl. Und darum geht es schlussendlich, dass wir in diesen Sessions mit dem sind, was sich zeigt. Und so können wir natürlich auch alte Traumata releasen, vielleicht alte Erinnerungen in uns löschen. Oder wir kommen so ans ganz, ganz tiefe Glaubenssätze, die tief in uns gespeichert sind. Keine Ahnung, ich bin nicht gut genug oder ich kann es nicht. Oder alles Dinge, die wir vielleicht irgendwo mal als Kind eingetrichtert bekommen haben, die kommen dann hoch. Und dahinter ist auch immer eine Emotion gekoppelt. Und wenn wir es dann einfach durchleben oder durchatmen, ist es wie eine Umschreibung unserer Zellen. Und das passiert in dieser Zeit. Und das, wenn du das hörst, sagen viele, oh Gott, das hört sich spooky an, aber das könntest du jetzt alles auch medizinisch erklären, was im Körper passiert. Aber schlussendlich ist es wichtig, eine eigene Erfahrung mal damit zu machen. Und das ist ein super einfacher Weg, weil du brauchst eine Matte, du liegst am Boden. Und ich sage immer, Schwäbisch, du schnaufen halt alle, also wir atmen einfach zusammen in diesem Rhythmus und es passiert dann so oder so.
Kannst du es ein bisschen medizinisch erklären, was dort passiert oder warum das über die Atmung, warum man dort reinkommt?
Ja, ich glaube, das ist uns ganz einfach erklärt. Also wir atmen ja sehr viel. Das heißt, die meisten Menschen glauben, okay, wir atmen ja ganz viel Sauerstoff ein. Das heißt, die meisten Menschen glaube ich, okay, wir haben wahrscheinlich ganz viel Sauerstoff im Blut und dann passiert es. Aber auf dieser Ebene, auf zellulärer Ebene, passiert ja genau eigentlich das Gegenteil. Das heißt, wir atmen sehr viel und wir atmen dadurch sehr viel CO2 aus. Und die meisten kennen es noch vom Biologieunterricht in der Lunge, wenn ich es jetzt ganz einfach mache. In der Lunge geht CO2 durch die Lungenbläschen raus und Sauerstoff kommt rein. Es ist immer ein 1:1 Austausch. Und da wir jetzt so viel atmen, atmen wir ganz, ganz viel CO2 aus unserem Körper ab. Und irgendwann sagt der Körper, okay, jetzt reicht's, weil er braucht CO2 im Körper. Das heißt, er gibt kein CO2 mehr raus und somit kommt auch kein Sauerstoff mehr rein. Das heißt, auf zellulärer Ebene haben wir einen Sauerstoffmangel, das heißt auch im Körper. Das heißt, was sagt der Körper dann? Okay, wenn ich es jetzt bildlich mal, was wir nicht zum Überleben brauchen, wenn wir Sauerstoffmangel hätten, nie im gefährlichen Bereich, ist zum Beispiel unser Neokortex, das Großhirn. Das heißt, das, wo unser Denken ist, wo wir uns regulieren. Das heißt, es wird einfach so ein bisschen gedrosselt, ja, vom Körper. Das heißt, es wird gedrosselt und wir kommen somit an hintere Schichten, wo zum Beispiel Glaubenssätze sind, wo alte Muster versteckt sind. Also das ist eine super einfache bildliche Ansicht, dass du einfach sagst, okay, das Großhirn wird einfach so von der Aktivität ein bisschen runtergefahren, deswegen sind die Menschen weniger am Denken und dann zeigt sich etwas eben, dann kommen eben alte Muster hoch, Traumata, Glaubenssätze, das ist so ein bisschen was im Körper passiert, das ändert sich auch der Säure-Basen-Haushalt, somit entsteht auch manchmal so ein leichtes Krampfen und Kribbeln,
genau. Okay, spannend, ja, also ich habe gesagt, ich habe es ja mitbekommen, aber habe noch nie drüber nachgedacht, dass man wie das überhaupt zustande kommt, dass man über die Atmung genau diesen, ja, letztlich biologischen Mangel quasi oder den zellulären Mangel quasi herstellt. Okay, spannend, danke dafür.
Also es ist nie in einem gefährlichen Bereich, aber trotzdem setzt du deinen Körper, wie beim Eisbaden zum Beispiel, es ist ein Kurzzeitstress und er reagiert drauf und diese Reaktion löst einfach dann etwas im Körper. Wir kommen eben in eine tiefere Schicht. Also das ist so die, ganz einfach gesagt, die medizinische Erklärung. Alles andere wird zu tief gehen. Mhm. Aber auch viele erklären es natürlich spirituell, dass sie sagen, okay, dieses Atmung ist pures Leben. Also unser Leben beginnt mit dem ersten Atemzug und es endet mit dem ersten Atemzug. Und die Zeit dazwischen, zwischen dem ersten und letzten Atemzug, das ist unser Leben. So, und wir atmen ständig. So, und ich sage halt auch, die Atmung ist ein First Responder. Das heißt, immer auf das Außen reagieren wir mit der Atmung. Ja, wenn wir Stressatmen haben, dann atmen wir kurz. Ja, also werden wir kurzatmig. Ja, wenn wir entspannt sind, atmen wir länger. So, deswegen ist es super einfach, was ich vorher erklärt habe, einfach länger auszuatmen über eine gewisse Art und Weise. So signalisieren wir dem Körper, oh, es ist gerade ruhig, es ist sicher, weil wir lange ausatmen. Das heißt, der Körper reagiert, selbst wenn wir Stress haben und anfangen eben bewusster zu atmen und länger auszuatmen, haben wir so einen direkten Zugang zu unserem Nervensystem. Also das ist so für mich die Atmung eben spirituell zu sehen, okay, Atmung bedeutet Leben. Und wenn wir nicht mehr atmen, sind wir einfach tot. So deswegen zu sagen, wow, ich atme, wie schön, dass ich atme. Es ist ein Zugang zum Leben. Es ist für mich pures Leben, wenn wir atmen. Aber auch immer wieder zu sehen, durch die Atmung haben wir einen direkten Zugang zu unserer inneren Welt, auch eben zu unserem Nervensystem. Wir können uns über gewisse Atemtechniken einfach regulieren. Wir können uns runterfahren oder wir können uns hochpushen. Und das war für mich einfach so interessant, auch für jetzt im Profisport oder für Athleten oder für Menschen, keine Ahnung, also einfach zu sagen, hey, ich habe hier ein paar Atemtools, die ich früher gerne als Athlet gehabt hätte, die hatte ich damals nicht, um mich einfach gut zu steuern. Also wir können es einfach da gut steuern.
Jetzt hast du quasi meine Anschlussfrage schon ein bisschen weggenommen, ob du es gerne früher schon gehabt hättest. Und gleichzeitig vielleicht jetzt nochmal aus anderer Sicht, du warst ja auch näher Trainer. Denkst du, dass es so in diesem Trainerjob so als erster Entscheidungsträger, dass das vielleicht auch helfen würde, gar nicht so im direkten Athletenkontext, also ich reguliere mich als Athlet, sondern vielleicht ich schaffe es auch als Trainer so ein bisschen Vorbild zu sein und kann darüber auch eine gewisse Ruhe ausstrahlen, weil Stress haben die ja auch.
Ja, 100%. Also ich glaube, grundsätzlich sage ich, es ist für alle Menschen, die, die Druck haben, die Stress haben, die viel im Kopf sind und die, würde ich gerade sagen, in einem gewissen Moment ihre Höchstleistung abrufen müssen, glaube ich, ist es ein Tool, was ein absolutes Must ist. Also ich hätte es früher gern gehabt. Gerade einfach dieses lange Ausatmen. Ja, also das heißt, wenn ich jetzt einen Trainer sehe, der auf der Bank ist und der irgendwo auch unter Dauerstrom ist, ja gut, wie kann der sich regulieren? Der reguliert sich gar nicht, aber der strahlt ja seinen Stress auf die Spieler aus. Ja, das heißt, wenn du natürlich dann als Coach ein Tool hast, wo du einfach sagst, okay, ich kann nebenher, neben dem Spiel machen, kann ich meine bewussten langen Ausatmenzüge machen. Das sieht keiner. Ja, es gibt auch so einen kurzen Breath Hold, heißt es, so ein kurzes Atmen anhalten. Das heißt, es ist ein langes Einatmen durch die Nase, kurzes Anhalten und dann so ein ganz, ganz langes Ausatmen durch den Mund. Ja, es ist gefühlt ein Atemzug, aber der macht was mit den Menschen. Das heißt, durch diesen Breath Hold, durch diese bewusste Ruhe, die dann entsteht und dann das lange Ausatmen. Und das geht überall, ob es an der Supermarktkasse ist, im Stau, in Drucksituationen, einfach nebenher so bewusst zu atmen, ist ein Tool, wo ich jedem Trainer natürlich an die Hand legen möchte.
Ja, jetzt warst du selber ein Jahr Trainer. Warum bist du es nicht geblieben? Was war der Grund, dass du da überhaupt gelandet bist? Beziehungsweise was war der Grund, warum du es vielleicht nicht weitergemacht hast?
Oh, es gab viele Gründe. Ich glaube, zum einen habe ich gemerkt, dass ich nicht mehr in der Mühle bleiben möchte eines Profisportlers. Mit dem Trainer hast du die gleiche Mühle und dann nochmal 1,5. Du hast einfach viel mehr Arbeit. Wenn die Spieler nach Hause gehen, geht bei dir die Arbeit los mit Trainingsplanung, mit Videoanalysen. Wenn du im Bus nach dem Spiel nach Hause fährst, hast du als Spieler Karten gespielt oder keine Ahnung, hast geschlafen als Trainer, ich war Co-Trainer, hast du 3 Stunden lang noch Video analysiert. Also es war ein Way of Life, der einfach nicht mehr zu mir gepasst hat, für den ich nicht ready war, aber ich war einfach 19 Jahre oder 18 Jahre in dieser Profimühle, die auf der anderen Seite unendlich schön ist, wo ich keinen Tag missen wollte. Und auf der anderen Seite ist es extrem starre Strukturen von 10 Monaten im Jahr, Urlaubssperre von vorgetaktet, wann, wo, dass ich sagen kann, okay, mein Kind hat Geburtstag oder die Oma ist krank und ich gehe da mal schnell hin. Das ist einfach vorgegeben, was dir einen guten Halt gibt als Profisportler, weil es einfach durchstrukturiert ist, wie der Monat aussieht, wie der Tag aussieht. Aber es ist extrem unfrei, das muss man einfach sagen. Und ich bin einfach an einem Punkt gewesen im Leben, wo ich sage, okay, Freiheit ist ein großes Gut von mir. Ich fühle mich extrem unfrei, das war sicher der Hauptgrund. Und ich habe gemerkt, wenn ich ehrlich, dass sich die Kabine verändert hat. Also ich war so ein Kabinenmensch, ich habe die Kabine gelebt mit den Mitspielern. Das hat sich verändert. Also da waren einfach andere Typen drin. Es ging teilweise nicht mehr um das, was mit meinen Idealen passt. Und ich habe gemerkt, okay, es ist nicht mehr meins, passt nicht mehr.
Würdest du sagen, dass dieses Thema Spiritualität im Profisport überhaupt eine Rolle spielen darf? Also ich meine, mit Religion und Glaube ist es ja schon sehr, sehr verbunden. Also man sieht sehr oft irgendwelche Gestiken, und wo Athleten das quasi ausleben können. Aber würdest du auch sagen, dass es in der Spiritualität geht, oder ist da irgendwie wenig Akzeptanz da?
Die Frage, was heißt Spiritualität? Was bedeutet für die Menschen Spiritualität? Ich meine, viele denken immer, da muss man mit keinem Barfuß über die Wiese laufen, das ist Spiritualität. Also für mich ist Spiritualität einfach Bewusstsein, dass du eine Bewusstheit hast für dich, fürs Leben, dass du dir vielleicht andere Fragen stellst. Ich glaube einfach eine gewisse Wachheit. Und ich glaube, das ist überall in jedem Bereich, in jedem Bereich ein Teil. Wir sind für mich spirituelle Wesen. Wir haben ein anderes Bewusstsein wie ein Tier. Und das ist Spiritualität für mich. Deswegen, ich glaube, das gehört da voll hin. Und klar, ich frage mich manchmal, wenn ich jetzt Fußball sehe, wenn ich da die Show sehe, ob das jetzt einfach nur Show ist oder ob es wirklich gelebte Religion ist oder gelebte Spiritualität, das weiß ich nicht. Es ist da mittlerweile viel Show. Aber ich glaube schon, irgendetwas zu finden, woran du glaubst, also ein Glaube zu entwickeln an etwas, aber auch irgendetwas zu finden, wenn du durch schwere Phasen gehst im Leben, Halt zu finden. Ob das ein Gebet ist oder ob das eine innere Ruhe ist oder ob das ein Breathwork ist oder ob das Verbindung zur Natur ist, da darf jeder seinen Weg finden. Aber ich glaube auch, gerade wenn ich jetzt Natur nehme, bewusst in die Natur zu gehen und zu spüren und sagen, hey, das ist einfach, hey, wir leben auf dieser Erde. Ja, das ist einfach, das ist unsere Mutter. Also wenn das für manche komisch klingt, aber wir kommen aus dieser Erde. Also das ist, aus dem wir sind. So, das ist halt einfach Erde. So, wir kommen aus der Erde und wir gehen dann wieder hin. Das heißt, für mich ist halt unsere Erdenmutter. Und wie behandle ich unsere Mutter? So, wir werden davon genährt, wir kriegen davon das Essen. So, dann kannst du dich halt fragen, wie wandle ich halt auf diesen Planeten? So, wie behandle ich die Natur? Wie behandle ich Menschen? Wie behandle ich Tiere? Und ich glaube, das hilft. Das ist für mich Spiritualität, das einfach so zu sehen. Achtsamkeit, Respekt vor Natur, vor Mitmenschen, vor Tieren. Und ich glaube, das gehört in jedem Lebensbereich.
Wofür bist du dem Sport dankbar, beziehungsweise vielleicht doch im Konkreten, was macht für dich Eishockey irgendwie vielleicht das Besonders?
Ja, ich bin natürlich dem Sport dankbar, dass er mir ja, als Kind, als Jugendlicher, wo ich es teilweise nicht einfach hatte, einfach einen unglaublichen Halt gegeben hat. Ich habe mich natürlich unglaublich entwickelt als Mensch, als Mann, mich sehr geprägt, hat mir ein Leben ermöglicht, von dem ich als Kind geträumt habe. Ich durfte einfach mein Traumleben leben, deswegen bin ich unendlich dankbar für die so vielen Begegnungen, für die Höhen, Tiefen, für die emotionalen Momente, fürs Lachen, fürs Weinen. Also ich bin irgendwo unendlich dankbar für diesen Sport. Und ich glaube, dem Eishockey bin ich dankbar für, in Anführungszeichen, seine Bodenständigkeit. Es ist ein sehr bodenständiger Sport. Ich glaube, es ist ein Full-Kontakt-Sport. Es ist ein sehr ehrlicher Sport. Es ist für mich ein Sport, wo es wenig Schwalben gibt, wo es wenig Theater gibt. Wo es noch so ist, also in meiner Zeit, wenn jemand eine Schwalbe gemacht hat, dann hast du erst vom Gegner eine draufgekriegt und dann von den Mitspielern eine draufgekriegt. Und wenn ich dann teilweise jetzt, will ich nicht pauschalisieren, den Fußball sehe, was da passiert, wenn ich da Kinder irgendwo spielen sehe und die fallen um, aber klar, wenn ihre Vorbilder das gleich machen, keine Ahnung. Und wie gesagt, das ist nicht jeder Fußballspieler, was hat schon Ausmaße angenommen, teilweise, wo ich mich schon frage. Und das, glaube ich, ist im Eishockey so ein bisschen anders. Das ist bodenständiger, auch jetzt im Profisport, dass es einfach bodenständiger ist. Ich glaube, viele sind nicht so abgehoben. Und das ist auch wieder menschlich, wie Leute als Fußballspieler, keine Ahnung, einfach schon als junger Mensch so viel Millionen verdienst, dann verlierst du oft die Bodenhaftung. Und ich glaube, das ist im Eishockey ein bisschen anders und es ist nach wie vor ein bisschen anders. Und deswegen liebe ich diesen Sport.
Würdest du, also wenn du heute nochmal die Wahl hättest zwischen den Sportarten, ich meine, hast du jetzt vielleicht trotzdem auch ein bisschen was kennengelernt, wärst du wieder beim Eishockey gelandet, beziehungsweise wenn du nicht beim Eishockey gelandet wärst, was würdest du vielleicht, was wäre deine Wahlsportart, wo du sagst, boah, das hat mich eigentlich auch schon mal gereizt, dass ich da aktiv bin?
Ich würde immer wieder zum Eishockey gehen. Ja. Das ist für mich der geilste Sport der Welt. Ich meine, du hast, es ist ein Highspeed, es ist der schnellste Mannschaftssport der Welt, es ist Action, also es ist halt auf dem Feld immer was los als Spieler. Ist hochkomplex, also ist einer der schwierigsten Sportarten zu erlernen, also weil du halt eben erstmal Schlittschuh laufen musst, dann hast du ein Spielgerät, du hast einen Puck, du hast einen Gegenspieler, du hast den Körperkontakt, du hast natürlich die Emotionen in der Halle, die einfach nochmal anders sind, wie jetzt in einem offenen Stadion. Also ich, für mich war es auch wenn Ventil, also ich meine, auch was Aggressionen angeht, du kannst deine Aggression natürlich voll leben über diesen Körpersport. Und ja, es fallen mal die Handschuhe und es wird halt auch mal geboxt, wenn es sein muss. Also ich merke einfach die Komplexität des Sports, was Taktik angeht, was Emotionalität angeht, was aber auch als Athlet, wie du dich trainieren musst. Also du brauchst eine gute Grundathletik. Ja, das heißt, du darfst aber nicht zu viel Ausdauer trainieren, sonst wirst du zu langsam, du musst unglaublich explosiv sein. Du brauchst irgendwo überall Kraft, du arbeitest mit den Händen, mit den Füßen, den Beinen. Das ist sehr komplex, deswegen hat mich der Sport schon immer begeistert und wird mich immer begeistern. Und trotzdem gibt es wunderschöne Sportarten da draußen. Ich glaube, jeder darf seinen Sportart finden, aber für mich ist ja auch das der geilste Sport der Welt.
Du sagst gerade so ein bisschen diese Aggressivität, das erinnert mich so ein bisschen auch an meine Fußballkarriere. Ich glaube, das habe ich auch als Ventil benutzt, um Emotionen rauszulassen, Aggressivität oder so einen Druck vielleicht auch, so ein Ventil zu haben. Ich fand nach meiner, also wo ich es dann nicht mehr hatte, war es schon schwer, damit umzugehen. Hast du irgendwie einen Ausweg gefunden, ein Tool gefunden, wo du diese Aggression oder vielleicht so diese Themen rauslassen kannst? Beziehungsweise ist der Weg jetzt so mit diesem ganzen Coaching, Breathwork und Co. zum Beispiel zu dem Weg geworden, um auch Aggressionen rauszulassen?
Ja, absolut. Ich glaube, wir brauchen das, wenn ich jetzt natürlich zu vielen Männern spreche, die einfach viel Aggression in sich tragen und das dann oft ungefiltert rauskommt, vielleicht gegen Familie, Kinder, Frauen, Mitmenschen. Ich glaube, Männer brauchen gute Ventile, wo sie das in einem geschützten Rahmen leben konnte. Und das war halt für mich ein geschützter Rahmen. Also ich war abseits der Eisfläche ein unglaublich ausgeglichener oder liebevoller Mann. Ja, ich habe noch nie einem Menschen ins Gesicht geschlagen, außerhalb von einem Eishockey. Aber wenn ich aufs Eis bin, dann war ich einer der gefürchtetsten Spieler. Also bist du mit mir nicht in die Ecke gegangen. Also das war halt, da bin ich in der Rolle und es gab Regeln und in der Rolle konnte ich mich ausleben. Alles. Und natürlich hat mir das gefehlt, wie bei dir, wie es vielen fehlt, aber auch diese Emotionen leben. Und das habe ich schon gefunden auf dem Weg, was ich jetzt mache. Also über die Atmung geht eigentlich relativ viel. Also es gibt auch eine Wutatmung, wo du dich mal voll in deine Wut reinatmest, dass du mal wieder richtig dieses Feuer spürst und das dann releasen kannst. Es gibt aber natürlich auch andere Rituale, wo ich merke, okay, da kann ich für mich und ich kann natürlich auch Menschen oder Männer in Männergruppen halten, wo die mal ihr Feuer leben können in einem guten Rahmen. Und ich glaube, das brauchen wir Menschen, Männer wie Frauen. Und deswegen bin ich in dieser Coaching-Welt unterwegs. Und wie gesagt, ich bin jetzt kein Gesprächstherapeut, der dann sitzt. Also bei mir geht es viel um Körperarbeit, viel um Körpererfahrung, die Menschen mit in den Körper bringen und auch mal sagen, hey, hier ist Wut okay. So, dann lass uns mal voll die Wut spüren, fühlen und nicht in den Wald gehen und die Wut wegschreien, sondern die Wut wirklich mal im Körper halten zu können und merken, wow, was ist das für eine Urkraft? Ja, wir Männer brauchen oder wir Menschen generell, wir brauchen Wut. Also wir haben halt keinen gesunden Zugang zu unserer Wut, ja, weil wir als Kind gelernt haben, nicht wütend sein und nicht so wild. So, und jetzt kommt die Wut oft ungedeckelt raus und ist dann zerstörerisch. Aber grundsätzlich ist die Wut, Aggression kommt von Agri, also von Bewegung. Wir brauchen eine gute Portion Grundwut und sagen so, jetzt packe ich es an. Jetzt packe ich das Thema an, jetzt verändere ich etwas in meinem Leben, jetzt shifte ich das Leben. So, wenn die Menschen aber keinen Zugang zu ihrer Wut haben, wird es schwer. Und bei Frauen ist es teilweise noch massiver, dass die jungen Mädchen überhaupt nicht wütend sein dürfen und zieht nicht so rum. Das heißt, viele Frauen sind komplett abgeschnitten von ihrer Wut. Und da öffne ich eben Räume, dass die Menschen wieder in diese Emotionen kommen. Und das kann auch mal in einer tiefen Breathwork-Session sein, dass einfach ein Mensch mal da liegt und vor Wut schäumend am Boden liegt und einfach mal merkt, boah, ich koch, weil da so viel runtergeschluckte Wut ist. Und das ist gut, wenn es dann released wird. Weil wenn wir es nicht leben, macht es uns einfach krank. Und für mich macht halt eine nicht gefühlte Trauer, führt zur Depression, nicht gefühlte Angst führt zur Panikattacke und nicht gefühlte Wut, das vergiftet deinen Körper. Also das ist einfach, wird zu einem Choleriker oder irgendetwas, der was zerstört im Leben.
Vielen Dank, wir sind schon fast durch. Ich habe noch eine letzte Frage, die mich so ein bisschen in unserer Kernzielgruppe interessiert. Jetzt hast du einige Trainer auch erlebt. Wer würdest du sagen, war für dich der Beste und warum? Beziehungsweise was hat der vielleicht in dir ausgelöst oder geschafft, was vielleicht andere nicht geschafft haben?
Oh, es gibt sicher zwei, die ich auf einer Ebene nehme. Es ist der Hans Zach, der alten Vulkan, sehr bekannt. Und Bob Burns war damals mein Juniorentrainer und dann später erster Mannschaftstrainer, auch wie eine Vaterfigur. Beides waren Väterfiguren für mich. Und das haben sie geschafft, dass sie mir einen Weg gezeigt haben, das, was sie vorgelebt haben, wie es geht, ein Mann zu sein, wie es geht, Werte zu leben. Das war, wie du merkst schon, viele Dinge, die abseits des Eises passiert sind. Die waren beide knochenhart. Es waren harte, aber sehr ehrliche Trainer. Es waren vielleicht Methoden, wo du heute sagst, oh Gott, was haben wir da trainiert? Also diese Methode viel bringt viel. Also gerade bei Bob Burns, bei Hans Zach war auch viel mit Emotionen, auch teilweise viel mit Druck, aber unglaubliche Fairness, unglaubliches Menschlichkeit dahinter. Das heißt, wenn irgendwas war im privaten Bereich, das ging immer vor, bei aller Härte im Außen, hat immer das Team geschützt, immer vor das Team gestanden. Also du hast halt gemerkt, hey, mit dem, für den gehst du durchs Feuer. Und ich glaube, so würde ich schließen. Die haben es geschaffen, dass da 25 Männer sind, die für den durchs Feuer gehen. Also nicht jeder, manche haben ihn auch gehasst, aber trotzdem hat er es geschafft, alle auf eine Page zu kriegen und die meisten haben ihn einfach geliebt. Und das glaube ich, ist schon besonders. Und das ist so für mich so die Trainergeneration, die es halt braucht, dass du eine Mannschaft einfach auch emotional begeistern kannst, dass es ein Miteinander ist, weil du gewinnst nur miteinander und nicht von oben herab, sondern hey, es ist ein Miteinander. Und es geht ums Menschliche. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, das sind doch mega letzte Worte von deiner Seite. Danke dafür. Danke für das Gespräch, Andreas. Danke für die Offenheit. Danke für die Information auch rund um dieses Thema Atmung, Spiritualität und gleichzeitig vielleicht so von unserer Seite noch eine kleine Einladung, die Dinge auch zusammennehmen zu können. Sport darf das auch, darf da auch quasi Teil von sein. Und da bist du ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass das zusammengeht. In dem Sinne, dir gehören bei uns die letzten Worte. Stage is yours.
Ja, erstmal Dankeschön für jeden und jede, die so dran geblieben ist. Danke dir, Phil. Es war mir ein Fest, war mir eine Freude und ich glaube einfach, es ist eine mega Zeit, in der wir leben und ich glaube, wir brauchen auch im Sport andere Wege, neue Wege und das, was ich geändert habe vorher, dieses Menschliche, ich glaube, das geht wieder um die Menschlichkeit, wir dürfen wieder so die Menschlichkeit erfahren und da ist einfach Atmung ein schönes Tool, erstmal bei sich anzukommen. Sich selbst anfangs dahin zu retten und dann können wir es weitergehen.
Tipptopp, danke dir, Andreas.
Danke, danke.
Danke, dass du heute wieder dabei warst. Um stets up to date zu bleiben und keine Episode zu verpassen, abonniere uns gern in der Podcast-App deiner Wahl. Völlig egal, wo du diese Episode hörst, du findest auf einer extra Seite stets die Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Gästen sowie zu unseren Kanälen und Kontaktdaten. Hilf uns, mehr Menschen zu erreichen. Empfehle uns gern weiter und lass uns eine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts da. Wir freuen uns stets auf dein Feedback. In diesem Sinne, lass uns gemeinsam an unserem Mindset arbeiten, Entwicklungen im Training, Wettkampf und im täglichen Leben nachhaltiger gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt: Stärke beginnt bei uns im Kopf.